vom Kreuz predigen. Ich weiß nicht, ob alle hier hingucken können, weil ich werde heute nicht auf der Bühne stehen. Aber hier sind noch Plätze frei. Wenn ihr also den heute sehen wollt, der predigt, und ihn seht ihn jetzt nicht, dann müsst ihr euch einen anderen Platz suchen. Ich weiß nicht, wie ihr heute hierher gekommen seid, mit welcher Kraft. Wahrscheinlich sehr viele mit einem Ottomobil oder einem Dieselmobil. Da steckt Kraft drin. Darum geht es heute nicht. Heute geht es um die Kraft des Kreuzes. Das ist das Zentrum der Christen. Ich weiß nicht, mit welcher Kraft du lebst in deinem Leben. Ich weiß nicht, was dein Antrieb ist, wenn du jeden Morgen aufstehst. Birgit hat am letzten Sonntag uns etwas gesagt zu dem Thema Sorgen. Ich weiß nicht, wo du jeden Morgen deine Sorgen hinschmeißen kannst. Und wir haben hier eine Mülltonne stehen gehabt. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Wo man immer wieder die Sachen reinschmeißen muss, weil wir sie loswerden wollen. Und das ist oft nicht damit passiert, dass das nur einmal passiert in unserem Leben. Und wir haben heute diesen ersten Advent. Das ist eine schicke und tolle Sache. Und wenn ich heute über das Kreuz spreche, das war nicht nett. Aber das hat mit einem Kind in einer Krippe angefangen. Und das ist die Zeit, die vor uns liegt. Jesus als niedliches Kind in einer Krippe. Aber glaub mir, so nett und niedlich war das damals auch nicht, weil er auch Flüchtling war. Seine Eltern hatten auch nicht viel Geld. Und die Herbergen waren ausgebucht. Aber so fängt dieser Weg an, wie alles seinen Lauf genommen hat, dass wir heute hier sitzen dürfen und diesen Gott kennen. Der Beginn in einer Krippe. Und dieser Weg, den Jesus gemacht hat, diese 30 Jahre hat er als Mensch gelebt. Und ich glaube, Jesus hatte auch Gefühle. Glaubt ihr das auch? Er war Gott. Aber er war auch ganz Mensch. Er war ganz bei dir und ganz bei mir. Glaubst du, dass er auch so empfunden hat wie du und ich? Was dir so im Kopf rumgeht in der Woche? In Markus 14, ab Vers 32, da lesen wir Folgendes. Sie kamen in einen Olivenhain namens Gethsemane. Dort sagte Jesus zu seinen Jüngern, setzt euch hierher, bis ich gebetet habe. Petrus, Jakobus und Johannes jedoch nahm er mit. Und auf einmal wurde er von einer schrecklichen Angst und Grauen gepackt und sagte zu ihnen, die Qualen meiner Seele bringen mich fast um. Das war kurz bevor er wusste, was hier auf ihn zukommt. Und er hat es von Anfang an gewusst. Aber jetzt war es bald soweit. Kennt ihr auch so Situationen, wo ihr wisst, irgendwann kommt da mal was auf mich zu und das ist noch so weit weg und ihr macht euch da noch nicht so viele Gedanken, aber ihr wisst, da wird mal irgendwas kommen, das muss ich regeln, das muss ich tun, das ist unangenehm. Und irgendwann kommt dieser Tag und ist so nah und ihr kriegt echt die Panik. Und das war die Situation. Jesus hatte auch Panik. Er hatte Angst. Blutstropfen wie Schweiß standen in seinem Gesicht. Und er hat seine Jünger um sich geschart. Jesus war ganz Mensch und er war ganz bei dir und bei mir. Und hatte und kannte schwere Stunden. Er hatte schwere Stunden. Und er hat seinen Vater im Himmel gebeten, wenn es irgendwie möglich ist, lass mich das bitte nicht erleben. Das, was da jetzt kommt, das ist richtig schwer. Den Preis zu zahlen, da durchzugehen, die nächsten Tage, die hier auf mich zukommen, muss das wirklich sein? Und Jesus hat sich, wir wissen das nicht, das steht nicht in der Bibel, aber irgendwie ist das im Himmel gelaufen, dass er gesagt hat, ich gehe. Ich tue das. Ich tue das. Es ist es mir wert. Und dann am Kreuz, diese schreckliche Situation, hier am Kreuz, das zu erleben, an seinem eigenen Körper, diese Schmerzen und diese Qualen. Ich weiß nicht, was ihr schon in eurem Leben erleben musstet. Aber das hier möchte ich nie erleben. Und ich glaube, das wünschen wir auch nicht unserem ärgsten Feind. Und warum hat Jesus das gemacht? Was hat ihn angetrieben, so einen wahnsinnig schweren Weg zu gehen? Er hätte doch auch etwas anderes tun können, aber was hat ihn angetrieben? Zwei Dinge sind mir eingefallen. Das eine, er war davon überzeugt, dass es etwas geben muss, was diese Kluft zwischen uns Menschen und zwischen Gott wiederherstellt. Wir haben etwas davon gehört, wie wir hier in dieser Gemeinde über das Thema Heiligung gesprochen haben. Wir können diesem heiligen Gott nie so unter die Augen treten, diesem Löwen von Juda, der machen kann, was er will, sonst wäre er nicht Gott. Gott ist Gott. Und das wusste Jesus. Und er war bereit, diesen Preis zu zahlen, damit diese Kluft überwunden werden kann, weil er davon so zutiefst überzeugt war, dass wir diesen Weg brauchen. Aber noch tiefer ist seine Überzeugung oder seine Leidenschaft für dich und für mich. Seine Liebe. Die Liebe ist so eine starke Kraft, ein Antrieb. Das könnt ihr immer sehen, wenn ihr das Kreuz anguckt. Es gibt diesen Bibelvers, wo es heißt, niemand ist größer als der, der sein Leben lässt für seine Feinde. Dass ich die Menschen vor Augen habe, und dass ich nicht das angucke, was sie mir angetan haben, sondern dass ich sie mit den Augen Gottes sehe, weil Gott Menschen liebt und Beziehung will. Er möchte dich kennenlernen, immer wieder neu. Vielleicht hat er das schon mal vor Jahren. Vielleicht bist du ein bisschen abgedriftet mit der Zeit. Und Gott will immer wieder neu, dass diese Kraft vom Kreuz in deinem Leben groß wird. Und die Jünger, die hier standen, die waren jetzt so enttäuscht. Ihr müsst euch vorstellen, 3 Jahre haben sie ihr ganzes Leben investiert. Sie sind mit ihm durch die Lande gezogen und jetzt hier an diesem Tag alles vorbei. Alles das, was sie sich erträumt hatten, Jesus ist der Messias und davon waren sie überzeugt und haben gedacht, er baut das Reich Israel neu auf. Und sie haben es irgendwie noch nicht richtig verstanden und an dem Tag waren sie so enttäuscht. Ihr seid auch manchmal enttäuscht in eurem Leben, frustriert. Und ich glaube, die waren es noch viel mehr. Sie haben alles auf eine Karte gesetzt. Sie haben Wunder gesehen, wie sie waren mit Jesus unterwegs, wie Menschen ihm hinterhergelaufen sind. Und auf einmal wird er hier abgeschlachtet und alles ist vorbei, in ein Grab gelegt. Nichts ist mehr so wie vorher. Alles vorbei. Und was machen sie? In Johannes 20, 21, Vers 3, den Bibelvers lese ich euch vor. Petrus sagte, ich gehe fischen. Wir kommen mit, sagten die anderen. Das war, nachdem Jesus gestorben ist. Was hat Petrus mit den Jüngern wieder gemacht, die er kannte? Er ist wieder dahin gegangen, was sie gut konnten. Jesus war weg. Alles das, wo sie alles auf eine Karte gesetzt hatten, kaputt. Und sie fangen wieder da an, wo sie hergekommen waren. Was sie konnten. Und was konnten sie? Sie konnten fischen. Da sind sie wieder hingegangen, weil ihre Träume zerplatzt sind. Weil es nicht mehr weiterging und weil sie keine Hoffnung hatten. Kennen wir das auch, dass wir denken, das haben wir uns alles ganz anders vorgestellt und wir gehen wieder dahin zurück, wo wir hergekommen sind und die Sorgen holen uns wieder ein und irgendwelche Ketten legen uns wieder an die Kette und und machen uns unfrei und wir gehen wieder dahin, was wir immer schon gemacht haben, weil wir oft so frustriert sind und denken, es geht nicht weiter und die Hoffnung ist weg. Das ist so weit weg. Du hast vielleicht schon so viel mit diesem Gott erlebt, aber er ist im Moment wieder so weit weg und du machst wieder das, was du früher schon gemacht hast. Und dann, diese 3 Tage danach, wird wieder alles anders. Der Weg vom Kreuz. Jesus hängt nicht mehr an diesem Kreuz, ist in dieses Grab gelegt worden und ist aber auch nicht mehr in dem Grab. Und das ist der entscheidende Unterschied in der Welt, in der Weltgeschichte. Es gibt kein besseres historisches Ereignis, das so gut belegt ist wie die Auferstehung von diesem Jesus Christus. Dieser Weg vom Kreuz weg, eine historische Tatsache. Die Frage ist, was machen wir damit? Was mache ich damit? Mit dieser Kraft, die da drin steckt, mit diesem Weg vom Kreuz. Und sie glauben es zunächst gar nicht, die Jünger. Karl, zeigst du die nächste Folie dann? Sie glauben es zunächst gar nicht, dass es wahr ist. Die Frauen, die Jesus als erstes gesehen haben, man glaubt ihnen nicht, dass das sein kann, dass derjenige, der hier gekreuzigt wurde, dass er lebt und dass es doch wahr ist, dass es keine Lüge war und dass es doch weitergeht. Das glauben sie erstmal nicht, die Jünger. Und was macht Jesus? Jesus macht keine Auferstehungsshow. Wie ich mir das die Woche so überlegt habe, habe ich gedacht, eigentlich hätte Jesus da eine richtig gigantische Show draus machen können. Ich bin Gott. Ich bin auferstanden. So groß bin ich. Guckt alle her. Und das macht Jesus genauso wenig, wie er auf diese Erde gekommen ist. Ganz einfach, ganz schlicht in einer Krippe. Er begegnet Menschen in ihrem Alltag. Und so macht Jesus das hier auch. Jesus hat keine Auferstehungsshow kreiert. Hat er nicht gemacht. In Johannes 21, Vers 9, lesen wir Folgendes. Als sie ausstiegen und ans Land gingen, sahen sie ein Kohlefeuer, die Jünger, auf dem Fische brieten, auch Fladenbrot lag dabei. Holt ein paar von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt, sagte Jesus zu ihnen. Da ging Petrus zum Boot und zog das Netz an Land, und obwohl er mit 153 großen Fischen gefüllt war, das Netz, zerriss es nicht. Komm her und frühstück, sagte Jesus. Am liebsten hätten die Jünger ihn gefragt, wer er sei. Doch keiner von ihnen wagte es, denn sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat zum Feuer, nahm das Brot und reichte es ihnen und ebenso den Fisch. Das war nun schon das 3. Mal, dass Jesus sich den Jüngern nach seiner Auferstehung von den Toten zeigte. Wo ist Jesus den Jüngern wieder begegnet? Da, wo sie wieder hingegangen sind, in ihrer ganzen Enttäuschung und in ihrem Frust und wo sie nicht wussten, wie es weitergeht. Er hat sie wieder da getroffen, wo er vor 3 Jahren schon mal mit ihnen war, beim Fischen. Dort hat er sie gefragt, wollt ihr mit mir gehen? Wollt ihr keine Fischer mehr sein, sondern Menschenfischer sein? Und da sind sie wieder hingegangen, weil das konnten sie. Und da fängt Jesus wieder an und begegnet ihnen ganz persönlich in ihrem Alltag. Und da haben sie ihn wieder neu kennengelernt und sie wussten, er ist es. Es ist der auferstandene Herr. Er ist es. Und an diesem Tag wo Jesus auferstanden ist, ist die Strategie des Teufels gescheitert. Ich glaube, der hat sich richtig geärgert. Davon finden wir nichts in der Bibel, aber der hat sich richtig geärgert. Vielleicht war es sein Plan, Jesus umzubringen. Aber das, was er sich ausgedacht hat, wurde zum Sieg an dem Tag, wo er auferstanden ist, weil es keine größere Kraft auf diesem Planeten gibt. Und unsere Frage ist immer wieder neu, aus welcher Kraft will ich mein Leben gestalten? Die Niederlage ist zum Sieg geworden. Es gibt nichts Größeres. Und das hier, wo ich heute stehe, das ist das Zentrum. Hier entscheidet sich alles. Es geht nicht um unsere persönlichen Ansichten. Es geht um den auferstandenen Jesus. Hier entscheidet sich, ob wir in der Ewigkeit dabei sein werden oder nicht. Das hat nichts mit Kirchenzugehörigkeit zu tun, auch nicht mit dieser Gemeinde. An diesem Kreuz entscheidet sich alles. Glaube ich an diese Auferstehung, glaube ich an diesen Jesus, der persönlich für mich in mein Leben kommt, für mich persönlich an diesem Kreuz gestorben ist, mit all seinen Gefühlen, die er hatte, und gesagt hat, ich tue es trotzdem. Ich mach's. Weil ihr es wert seid. Und weil ihr meinem Vater so wichtig seid und weil ihr mir so wichtig seid. Ich mach's. Das Kreuz ist das Zentrum. Und hier scheiden sich die Geister. Hier scheiden sie sich. Knien wir nieder und beten den Auferstandenen an? Ist er das Zentrum in unserem Leben? Vergessen wir mal all den Schnickschnack drumherum. Am Kreuz wird sich alles entscheiden. Da geht es nicht um Geschmacksfragen, was ich toll finde oder was ich nicht toll finde. Das Kreuz ist das Zentrum. Und wenn wir das nicht verstehen und immer wieder zur Mitte unseres Lebens machen, dann verlieren wir so viel. Das müssen wir uns immer wieder überlegen. Was ist die Mitte unseres Lebens? Geht es um Nebensächlichkeiten oder geht es um das Zentrum? Das ist das Zentrum, die Mitte. Hier kommt die Kraft her. Nirgendwo anders. Mit welcher Kraft willst du leben? Mit welcher Kraft willst du dein Leben gestalten? Was hält dich und was gibt dir Kraft? Was ist dein Antrieb an jedem Tag? Immer wieder neu. Alles rackern. Geld. Das reden wir so oft auch in dieser Kirche. Ich finde das auch wichtig. Das brauchen wir. Wir leben hier in einer Gesellschaft, wo wir mit diesen Dingen umgehen sollten, weil wir sie haben. Das ist okay. Aber wenn das meine erste Priorität ist, dann lebe ich an diesem Kreuz vorbei. Wenn ich das zu meiner Realität mache, dann überlege ich an jedem Tag immer wieder neu, wie kann ich von dem, was Gott mir gegeben hat, etwas dafür einsetzen, wofür er gestorben ist, weil er Menschen liebt. Wie können Menschen davon etwas mitbekommen? Und diese Kraft hat etwas zu tun mit Masse und Beschleunigung. Wenn ihr einen Stein habt und ihr legt ihn hier hin, dann habt ihr was? Tote Masse. Der macht gar nichts. Der liegt einfach nur da. Und wenn ich den Stein nehmen würde und ich würde ihn fallen lassen, dann kriegt der schon mal eine Beschleunigung. Und dann fällt der auf den Boden. Dann nutze ich die Kräfte, die wir hier kennen. Ein bisschen Physik haben wir alle mal gehabt. Das kann auch wehtun, wenn mir der Stein auf den Fuß fällt. Aber wenn dieser Stein in die Hand Gottes kommt, und glaub mir, diese Kraft ist größer wie das, was wir auf dieser Erde kennen, dann werden Dinge passieren, da haben wir gar keine Ahnung von. Wenn das der Schöpfer dieser Erde ist, dann gibt es diese Kraft auch heute noch, hier in Selb, in diesem Landkreis, für die Menschen, die hier leben. Und deshalb ist immer die Frage, welche Kraft will ich nutzen? Wo lege ich mich hinein? In welche Hand? Möchte ich die Kraft dieses auferstandenen Jesus in meinem Leben immer wieder neu erleben? Ich weiß nicht, wie das bei dir ist in deinem Leben, wenn du über solche Fragen nachdenkst. Vielleicht ist es dann so, dass du denkst, da passt was nicht. Wir feiern heute Abend mal. Wir feiern einen Sieg. Wir feiern nicht den Tod. Das war nur die Hälfte. Heute feiern wir die Auferstehung, den Sieg. Es ist nicht alles vorbei. Es gibt eine Zukunft. Und ich weiß nicht, wie es dir geht mit dieser Frage, wenn wir Abendmahl feiern. Kannst du dich mitfreuen? Oder gibt es Bereiche in deinem Leben, wo du sagst, da ist diese Kraft noch nicht wirksam geworden. Da sind die Türen wieder zugegangen. Da konnte Jesus mit seiner Kraft sich noch nicht entfalten. Das kann sein. Dann mache ich dir heute Mut, eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, ich möchte auch in diesem Bereich in meinem Leben diese Kraft haben, Dinge lassen, Sorgen immer wieder neu ablegen oder was es auch ist in deinem Leben, wo Gott den Finger drauf legt. Und Gott ist derjenige, der befreien möchte. Und deshalb ist Abendmahl auch etwas, was uns befreit, wenn wir uns daran erinnern dürfen, welche Freiheit uns Gott gegeben hat durch das, was er getan hat. Und wenn du dir die Frage stellst, ist Gott mein Erlöser und ist Gott mein König, kann ich dieses Abendmahl so mitfeiern und das sagen? Ist er mein König? Ist er meine Nummer eins? Hast du die Frage schon mal in deinem Leben beantwortet? Gott stellt sie immer wieder neu. Und Gott begegnet uns immer wieder neu in unserem persönlichen Umfeld. Und er möchte nichts so sehr wie dein Leben mitgestalten und dir eine Zukunft zu geben und dass du aus dieser Kraft leben kannst. Und Gott fragt immer wieder und stellt uns in die Entscheidung, soll ich dein Erlöser sein, Frank? Darf ich dein König sein in deinem Leben? Darf ich dir zeigen, wie Leben gelingen kann? Auch wenn es manchmal schwierig ist, nachzufolgen, das zu tun, was ich in meinem Wort gesagt habe. Aber Frank, glaub mir, ich mein's gut mit dir. Ich will dich nicht kaputt machen. Ich möchte, dass du da mal ankommst. Vertraust du mir? Darf ich dein König sein? Dann feiern wir das. Dann feiern wir das so gerne und wir legen alles, was wir haben, so gerne in diese Hand Gottes, die diesen Schmerz erlitten hat, aber die so stark ist, dass sie durchträgt, auch wenn wir hier noch manches erleben müssen. Den Mut möchte ich euch heute Morgen machen. Legt das in Gottes Hand, euer Leben. Es gibt nichts Größeres. Er hat schon alles vorbereitet. Er hat den Weg schon frei gemacht. Er hat alles bezahlt. Aber Christsein ist freiwillig. Und Jesus ruft uns am Kreuz zu, lebt frei. Ich habe alles bezahlt. Geht in die Freiheit. Entscheidet euch dafür, dass ich euer König sein darf. Diese Kraft des Kreuzes. Und macht das nicht nur einmal, sondern macht das öfters. So wie Birgit das letzte Woche gesagt hat, oft müssen wir Entscheidungen wiederholen, dass sie tief gehen, dass das nicht in den Hintergrund gerät, dass wir immer wieder unsere Sorgen auch abgeben, so wie letzten Sonntag in die Mülltonne werfen. Manches müssen wir immer wieder tun, dass unser Gehirn da auch hinterherkommt. Und so ist das mit dieser Entscheidung für diesen auferstandenen Jesus auch. Willst du ihm nachfolgen? Willst du das tun? Machst du das schon in deinem Leben? Gibt es etwas, das du ihm heute Morgen wieder neu sagen willst und sagst, das muss ans Kreuz? Ich habe Dinge in meinem Leben, die möchte ich ans Kreuz bringen. Die will ich loswerden. Ich will frei leben. Vielleicht schaffst du das alleine, wenn du betest. Vielleicht brauchst du Hilfe, dass du jemanden brauchst, der dich da unterstützt. Aber werde frei und nimm dieses Angebot immer wieder an von diesem auferstandenen Jesus, diese Kraft vom Kreuz. Und ich mache euch das Angebot heute Morgen. Ich habe hier vorne Zettel hingelegt. Sowas hilft mir manchmal. Dass ich sage, ich habe etwas in meinem Leben, das möchte ich wieder neu ans Kreuz bringen. Ich will es loswerden. Ich mag nicht mehr. Es macht mich kaputt. Oder ich möchte diesem auferstandenen König sagen, du bist mein König. Das sage ich dir heute neu. Vielleicht machst du das zum ersten Mal und hast dir das schon lange überlegt. Vielleicht ist heute der Tag, wo du deinem König sagst, danke, dass du das für mich gemacht hast und ich will das heute festmachen. Dann sag ihm das, das kannst du auf deinem Platz machen. Du kannst das aber auch gleich machen, dass du das einfach hier ans Kreuz nagelst. Wir haben letzte Woche auch über Sorgen gesprochen, dass man das auch immer wieder tun muss, diese Sorgen ablegen. Vielleicht musst du heute auch wieder eine Sorge hier ans Kreuz nageln, weil sie einfach noch da ist. Aber zu sagen, ich will nicht, dass es mich kaputt macht. Und ich möchte, Jesus, dass du das weißt. Und hier nagel ich das hin. Ich lade euch jetzt ein, das zu tun. Ich weiß, das ist eine Herausforderung. Aber wisst ihr, Jesus haben sie damals vor der Stadt auf der Müllkippe, haben sie ihn gekreuzigt. Und wir waren ihm so wichtig. Und ich habe mir gedacht, okay, da muss ich mich vielleicht mal überwinden und aufzustehen, um zu sagen, okay, Gott, ich möchte, dass du weißt, du sollst der Mittelpunkt in meinem Leben sein. Ich möchte dir meine Sorge abgeben. Ich möchte dich in mein Zimmer reinlassen, dass du da Luft reinlässt und dass Befreiung stattfinden kann. Dann mach das, wenn du das möchtest. Du kannst das aber auch auf deinem Platz tun. Und dafür wollen wir uns jetzt ein paar Sekunden Zeit nehmen. Was für ein Gott. Diese Befreiung, die wollen wir feiern. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir heute Morgen hier in diesem Gottesdienst zusammen sein dürfen und dieses Fest feiern dürfen. Du hast uns diese Erinnerung mitgegeben, Abendmahl. Das, was du für uns getan hast, dass du deinen Leib geopfert hast, dass du durch Schmerzen gegangen bist, aber du hast nicht aufgegeben. Du hast es vollbracht. Und durch dein Blut haben wir Freiheit bekommen, dass wir freie Menschen sind, frei leben dürfen, immer wieder neu. Dass wir immer wieder neu die Zettel ans Kreuz heften dürfen und sagen dürfen, Jesus, du bist doch stärker und diese Kraft brauchen wir und dafür danken wir dir heute Morgen so sehr. Ich danke dir dafür, dass wir das gemeinsam tun dürfen. Amen.